Und es war so, man hat ja auch damals schon teures Porzellan gekannt und von A nach B transportiert. Und das war allerdings alles ein bisschen holprig und auf Holz, Kutschen und so weiter. Und man hat einfach klugerweise das teure Porzellan in Fässer mit flüssiger Butter gelegt. Und wenn die Butter dann ausgehärtet ist, dann war das super gepolstert und ist nicht zerbrochen auf der Reise. Deswegen war das dann alles gut, aber diese Reisen, die waren ja nicht nur holprig und gefährlich. Man muss ja auch irgendwie den Weg finden. Und damals gab es keinen Kompass und kein Navi. Und da konnte es ganz schnell passieren, dass man irgendwie plötzlich auf dem Holzweg war. Kennt ihr, ne? Wenn man in der falschen Richtung ist oder auf dem Irrweg landet. Aber wieso eigentlich Holzweg? Ich gucke jetzt unseren Landwirt an. Wer weiß es? Der Holzweg, wo das herkommt. Der Irrweg, der falsche Weg. Na, wenn die dann früher das Holz im Wald geschlagen haben und die Baumstämme abtransportiert werden mussten, dann haben die das mit Pferden gemacht. Und die Pferde haben das dann da durch den Wald gezogen und die sind immer den gleichen Weg gelaufen, haben dann den schweren Baumstamm gezogen und da war das ein richtiger Weg irgendwann. Aber wenn du dann als Wanderer auf so einem Weg gelandet bist oder mit deiner Kutsche, dann bist du irgendwann im Nirvana, im Nirgendwo gelandet. Dann warst du auf dem Holzweg, auf dem falschen Weg. Und ich habe dir heute eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht. Da ist einer ganz gehörig auf dem Holzweg gelandet und durch eine ganz besondere Irrewendung irgendwann am Schluss der Geschichte war alles wieder in Butter bei ihm. Das ist die Geschichte von dem Biliam. Der Biliam hat so rund, will mich nicht genau festlegen, rund 1400 Jahre vor Jesus Christus gelebt. Und der war ein Wahrsager. Und der war dafür bekannt, zu seinen Lebzeiten, dass wenn er fluchte oder segnete, dass das Wirkung hatte. Richtig Wirkung. Und das war wahrscheinlich deswegen so, weil er einen richtig guten, engen Draht zu Gott hatte. Der konnte sogar mit Gott reden. Direkt. Und es war eben auch damals üblich, in diesen Zeiten, dass man sich der Dienste eines solchen Wahrsagers bediente. Und da gab es diesen Balak. Das war der König der Moabiter. Und der kam auf diese Idee, der hatte nämlich die Buchse total voll vor dem Volk Israel. Die lagerten ihm gegenüber und er meinte, dass es eine gute Idee sei, den Biliam zu bemühen, um das Volk Israel zu verfluchen. Vielleicht könnte er so dann das Volk Israel besiegen. Und alle Völker rundherum zitterten um die. Die hatten schon jede Menge Völker besiegt. Die waren unbesiegbar, denn die waren mit Gott unterwegs. Und so dachte er, dann kann ich die vielleicht vernichten, wenn der Biliam die verflucht. Und da schickt er seine Ältesten seines Volkes los, nimmt gleich noch ein paar Älteste von dem Nachbarvolk mit, schickt die dahin und bittet dem Biliam um Hilfe. Die Jungs, die haben den Wahrsagerlohn dabei, also gab es wohl auch richtig Knete für. Und dann, als sie da angekommen sind, ist der Biliam sehr freundlich und sagt, okay, bleib mal hier über Nacht, ich werde mal mit Gott reden, was der mir so dazu sagt. Und Gott sprach dann zu Biliam. Die beiden. Und Gott sagt, du sollst nicht mit denen gehen und du sollst auch das Volk Israel nicht verfluchen. Das ist nämlich mein Volk, das ist ein gesegnetes Volk. Okay, sagt der Biliam, alles klar. Sagt das den Gesandten am nächsten Morgen, schickt die Wort und sagt, Gott hat mir nicht erlaubt mitzugehen. Die kommen wieder bei Balak an und sagen ihm das und aber der gibt die Hoffnung nicht auf. Der denkt sich, irgendwas muss doch gehen. Wie kann ich den denn irgendwie überreden? Und er gibt nicht auf und denkt sich, okay, ich schicke ihm einfach noch mehr und noch höhere Fürsten. Und außerdem werde ich ihm versprechen, ihn hoch zu ehren und alles, was er mir sagt, will ich tun. Hey, alter Schwede. Alles, was du mir sagst, werde ich tun. Das ist so das Gleiche, als wenn er gesagt hätte, ich gebe dir alles, ich gebe dir alles, was ich habe. Mein Gold, mein Silber, Ruhm, Reichtum, Ehre, meine Frau kannst du vielleicht auch noch haben, aber bitte, 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 verfluch mir dieses Volk Israel. Und dann, als dann die zweite Gesandtschaft beim Biliam erscheint, sagt der wiederum, ich muss aber erst mit Gott darüber reden. Lädt die wieder ein, über Nacht zu bleiben. Und er sagte noch, ich kann das Wort Gottes nicht übertreten. Weder im Kleinen noch im Großen. Und selbst wenn Balak mir alles Haus voll Gold und Silber versprechen würde, ich kann nur das tun, was Gott mir sagt. Und in dieser Nacht, so beschreibt es die Bibel, kommt wieder Gott. Gott kommt zu Biliam. Und dann sagt Gott, wenn diese Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mach dich auf und zieh mit ihnen. Aber nur das, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Interessant, oder? Also erst heißt es, hey, das darfst du gar nicht. Und beim zweiten Mal, naja gut, dann geh mit beim zweiten Versuch von dem Balak. Und es wird nicht berichtet, was der Biliam gedacht hat. Vielleicht hat er gedacht, ey, ja, ich darf mit. Oder vielleicht war auch einfach nur ein bisschen überrascht. Dass, erst nein, dann ja, okay, aber gut. Ja, und das wird aber nicht erzählt. Und am nächsten Tag jedenfalls wird erzählt, dass er seine Eselin dann gesattelt hat und loszog. Und dann geschah Folgendes. Findest du in 4. Mose 22 bis 32. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. Er aber ritt auf seiner Eselin und zwei Knechte waren mit ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn auf dem Wege stehen mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Felde. Aber Biliam schlug sie, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da trat der Engel des Herrn auf den Pfad zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern waren. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Mauer und klemmte Biliam den Fuß ein an der Mauer. Und er schlug sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war auszuweichen, weder zur rechten noch zur linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie auf die Knie unter Biliam. Da entbrannte der Zorn Biliams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Und da tat der Herr der Eselin den Mund auf. Und sie sprach zu Biliam, was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Biliam sprach zu Eselin, weil du Mutwillen mit mir treibst. Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich töten. Die Eselin sprach zu Biliam, bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis auf diesen Tag? War es je meine Art, es so mit dir zu treiben? Er sprach, nein. Da öffnete der Herr dem Biliam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich habe mich aufgemacht, um dir zu widerstehen. Denn der Weg vor mir führt ins Verderben. Als ich diesen Text zum ersten Mal gelesen habe, war ich doch einigermaßen verwirrt. Also ein totales Hin und Her, oder? Da ist erstmal dieser Balak. Der kommt auf die glorreiche Idee, den Wahrsager, der mit Gott auf Du und Du ist, loszuschicken, um das Volk Israel zu verfluchen. Und das ist der gleiche Gott, der mit diesem Volk Israel ist. Also schon ein bisschen freaky. Und er gibt dann aber trotz seiner Abfuhr nicht auf. Und er bietet alles auf, was man so für die Verführung eines Menschen vielleicht zu der damaligen Zeit zur Verfügung hatte. Ruhm, Ehre, Macht, Reichtum. Was du willst, werde ich tun. Und auf der anderen Seite der Biliam. Der macht nun den Eindruck eines wirklich richtig treuen Diener Gottes. Im Großen und im Kleinen, ich kann nur das tun, was der Herr mir sagt. Ich folge nur meinem Herrn und sonst niemandem. Und dann Gott. Irgendwie mal hü und mal hot. Zuerst nein, 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 du darfst auf gar keinen Fall gehen. Das Volk Israel ist gesegnet und das darfst du nicht verfluchen. Beim zweiten Fall nach dem Motto so, okay, es scheint dir und dem Balak ja irgendwie wichtig zu sein, jedenfalls mindestens dem Balak. Na gut, aber denk dran, du darfst nur das tun und sagen, was ich dir sage, was ich dir erlaube. Und nur eine Nacht später ist wieder alles anders. Ich bin dagegen. Und er wird auch noch zornig, dass er geht. Richtig zornig. Er stellt sich ihm, dem Bilam, in den Weg und will ihn töten. Wäre da nicht diese sensationelle Eselin? Sie ist diejenige, die den Bilam eigentlich rettet. Denn der merkt überhaupt nichts. Der nimmt überhaupt nicht wahr, dass er hier offensichtlich auf dem Holzweg ist. Er bemerkt Gott gar nicht. Der gleiche Biliam, der vorher mit Gott reden konnte, du und du, konnte sich hier vielleicht so in die Augen schauen. Und er bekommt das gar nicht mit, dass Gott sich anschickt, ihn zu töten, bis er der Esel in den Mund auftut und ihm die Augen öffnet. Der gleiche Gott, der gleiche Biliam, der einen heißen Draht zu Gott vorher hatte. Und wir haben uns dann im Hauskreis mal echt intensiv die Frage gestellt, aus welchem Grunde denn, warum Gott dem Bilam einerseits erlaubt zu gehen und andererseits in der gleichen Nacht in Zorn darüber entbrennt, dass er es tut. Ich meine, hat er gesagt, unter strengen Vorgaben, du darfst? Warum lässt er ihn dann trotzdem nicht gehen? Warum stellt er sich ihm den Weg? Zwar sagt Gott am Schluss selber, dass der Weg, den der Bilam gehen möchte, ins Verderben führen würde. In der alten Luther-Übersetzung 84 steht sogar noch, denn dein Weg ist verkehrt in meinen Augen. Hier ist im Verderben, von Verderben die Rede. Damals hieß es, denn dein Weg ist verkehrt in meinen Augen. Aber was ist das Verderben? Was ist das Verkehrte, was Gott so zornig gemacht hat? Der Bilam hat doch immer betont, ich kann nur das tun, was Gott mir vorschreibt. Irgendwer, ich meine zwar die Susanne, hat dann so im Laufe der Gespräche gesagt, Gott ist zwar vielleicht deswegen so zornig geworden, weil er gemerkt hat, dass Bilam mit seinem Herzen nicht mehr bei ihm war. Nach außen irgendwie immer noch recht brav, aber tief im Innern seines Herzens, da hat der Balak ihn vielleicht doch irgendwie angepickt. Da hat er vielleicht doch die richtigen Versprechungen gemacht. Da hat er ihn vielleicht an seinen schwachen Stellen berührt. Weiß nicht, was er sich vorgestellt hat. Ruhm, Ehre, Macht, Reichtum, Frauen ohne Ende, keine Häuser, keine Ahnung, große Häuser. Und dann wurde Bilams Herz Gott doch irgendwie untreu. Und dieses untreue Herz war es, was ihn ins Verderben, auf den falschen Weg in Gottes Augen, eben auf den Holzweg geführt hätte. Wenn Gott nicht eingegriffen hätte oder wenn er nicht diesen treuen Begleiter, diese treue Eselin gehabt hätte, die das gesehen hat und die versucht hat, das zu verhindern, dass er in sein Verderben rennt. Doch dieser Bilam merkt gar nichts. Drischt wie ein Wahnsinniger auf das Tier ein und versteht überhaupt nicht, was sie tut und hält sie für mutwillig. Obwohl sie ein treuer Begleiter war, all die Jahre. Und sie ist es auch noch. Sie hat es immer nur gut mit ihm gemeint. Selbst als sie ihm den Fuß an der Mauer eingequetscht hat, das war sicherlich nicht ihre Absicht, aber sie wollte ja da vorbei. Und es hat ihm richtig wehgetan wahrscheinlich. Der Fuß an der Mauer. Und das hat ihn noch wütender gemacht. Aber sie gibt nicht auf. Sie will ihn beschützen. Sie tut alles, damit ihm nichts passiert. Und am Ende, als sie gar keine Möglichkeit mehr hat, irgendwie auszuweichen, irgendwas für ihn zu tun, da verweigert sie ihm einfach den Dienst und wirft sich auf den Boden. Nur um den Biliam zu bewahren. Ich habe mal versucht, mich in den Biliam hineinzuversetzen. Also, ich kenne solche Situationen gut, wo ich im Leben so völlig auf dem Holzweg gelandet bin, so völlig verkehrt unterwegs war, wie du das nur so vorstellen kannst. Und ich habe es nicht bemerkt am Anfang. Zum Beispiel die ein oder andere unglückliche Liebe. Dann hängst du da hinterher, versuchst alles Mögliche und auch Unmögliche, um sie zu überzeugen, dass du der Richtige bist. Aber da gibt es nichts, keine Chance. Aber ich habe da nichts gelten lassen. Da kamen Leute, die haben mir gesagt, hör mal, hör doch auf. Es bringt doch nichts. Aber es hat wirklich manchmal unglaublich lange gedauert, bis mir klar wurde, dass ich mich da verrannt hatte und mir irgendwie die Augen geöffnet wurden. Von irgendwem. Am schlimmsten war aber damals die Geschichte mit meinem Hausbau. Der eine oder andere kennt die Geschichte vielleicht. 2004 bin ich mit meiner ersten Frau so weit gekommen, dass wir ein Grundstück kriegen konnten. Wir wollten unbedingt bauen und es war genau da, wo wir immer wohnen wollten. In der Nähe, wo wir jetzt schon waren damals zu der Zeit, in Wersten, in Düsseldorf. Es war ein tolles Grundstück und wir haben alles daran gesetzt, das zu schaffen. Es war wirklich alles toll, aber wir sind leider an den falschen Bauunternehmer und Architekten geraten. Und der hat uns wirklich nicht gut beraten. Aber bis wir das, oder ich das realisiert hatte und die entsprechenden Konsequenzen gezogen hat das richtig lange gedauert, hat das richtig wehgetan. Ich habe einfach alle guten Ratschläge und Hinweise mich einfach in den Wind geschossen, habe ich einfach nicht drauf gehört. Ich habe einfach nicht die kleinste Abweichung vom Weg wie der Biliam geduldet. Die Route ins Eigenheim, die stand fest für mich und da musste es lang gehen. Aber auch als mein Fuß richtig wehtat, als es richtig schmerzhaft wurde, habe ich nicht aufgegeben. Ja? Und dann kamen die ersten Abschlagszahlungen. Ich habe das heute Morgen noch gefunden, hier habe ich das noch. Das ist unglaublich. Bezahlt. 14.03.05, 6.000 Euro. 31.05.05, 12.000 Euro. 2.01.05, 11.000 Euro. Fast 30.000 Ocken. Einfach nur mal so dahingegeben für totalen Müll. Das war in der Ausführung, das war in der Planung, das war einfach totaler Schrott. Es war nichts wert. Ich tat weiter brav. Und erst dann, als alles unter mir zusammenbrach, wie die Eselin, die sich hinwirft und einfach nicht mehr weitergeht, da habe ich gemerkt, das stimmt was nicht. Und dann habe ich mir Hilfe von Dritten geholt, da habe ich einen anderen Ingenieur eingeschaltet, da habe ich mir einen Kollegen geholt, der sich auskennt im Architekten- und Baurecht. Und die haben uns beide da aus dem Dreck rausgeholt. Was denn das Wort ist? Das Ende vom Lied, wir hatten unser ganzes Geld verloren, brauchten ein neues Darlehen, es musste alles abgerissen werden, neu geplant werden, es war richtig teuer. Und am Ende des Liedes war aber doch irgendwie alles gut. Ich meine, meine beiden Kinder, mancher kennt die, die wohnen heute noch da drin mit ihrer Mama. Und am Ende war alles dann eben wieder in Butter. Aber nur, weil ich so eigensinnig war und nicht gesehen habe, dass ich mitten ins Verderben reinlaufe. Ich hatte genug Hinweise, ich hatte genug Leute, die sagten, hey, guck mal da hin und mach das mal anders und das kann nicht sein. Aber diese guten Ratschläge, da habe ich in den Wind geschossen. Ich wollte davon nicht loslassen. Was sind so deine Holzwege in deinem Leben oder aktuell? Hast du vielleicht ganz tief in deinem Herzen schon beschlossen, dich von deinem Mann oder deiner Frau zu trennen? Und hast gar nicht bemerkt, dass es der falsche Weg ist? Und dann sind da diese Stimmen von den Menschen um dich herum, die sagen dir, hey, geh doch erstmal zur Eheberatung. Oder mach mal nicht so schnell, langsam. Warte doch noch mal ab und redet mal. Und dann sind auch noch die Kinder, denk mal an die. Doch du willst einfach nicht hören. Du erkennst nicht, dass das der falsche Weg ist. Dass du direkt in dein Verderben läufst. Dass dein Weg vor Gottes Augen verkehrt ist. Oder wie ist das denn mit der neuen Karre? Egal, Auto, Motor, ganz egal. Super heiß, super schnell, super teuer, super gefährlich. Für deinen Geldbeutel viel zu groß, aber du willst das unbedingt haben. Und wenn dir einer sagt, hey, denk doch nochmal nach und überleg mal nochmal, ist das das Richtige für dich, kannst du das leisten und meinst du, kommst damit klar? Dann schlägst du das in den Wind, das willst du einfach nicht hören, nein, nein, nein. Und dann vielleicht deine Karriere. Da ist der berufliche Erfolg, der ist so wichtig in deinem Leben. Aber du hörst die Hilfe von deiner Familie, deiner Frau, deinen Kindern, hörst du gar nicht. Ach, später, später nehme ich mir Zeit. Und dein Arzt warnt dich und sagt immer zu, pass mal auf, du mit deinem Herzen, das sieht nicht so gut aus und musst mal ein bisschen weniger Stress haben. Ach, sagst du dir, das gleiche ich schon aus, mache ich halt irgendwann mehr Sport. Und überhaupt, was die anderen da also nur zu sagen haben, sind doch alle nur neidisch. Oder haben eben alle keine Ahnung. Überhaupt das Thema Gesundheit. Du weißt ja nicht ganz genau, dieser ganze süße Kram, der ist nicht gut für deine Zähne und für deinen Bauch und für deinen Diabetes erst recht nicht. Und Alkohol und Rauchen tun ihr Übriges. Aber das brauchst du halt. Und diese Warnzeichen gelten halt für andere, nicht für dich. Bei dir in deiner Familie sind die alle 90 Jahre alt geworden, ganz wie Helmut Schmidt oder so Mentholzigaretten. Diese gut gemeinten Ratschläge, Mann, ich kann die einfach nicht mehr hören. Die sollen sich erst mal an die eigene Nase fassen. Aber, Gott lässt nicht zu, dass du in dein Verderben rennst. Er leistet Widerstand. Er stellt sich dir in den Weg. Wenn dein Leben in die falsche Richtung führt, wenn dein Weg deines Herzens in seinen Augen verkehrt ist, dann schafft er widrige Umstände. Er durchkreuzt deine Pläne. Er sorgt dafür, dass du deine Ziele nicht erreichst. Er lässt die Erfüllung deiner Wünsche auf sich warten, wenn er sieht, dass dein Weg im Herzen dich von ihm wegführt, dich von ihm trennt. Frag dich doch mal, warum das mit der neuen Stelle nicht so gut funktioniert. Du schreibst Bewerbungsgespräche, hast Vorstellungsgespräche ohne Ende, aber nichts klappt irgendwie. Vielleicht ist das einfach gar nicht der richtige Job für dich. Vielleicht weiß Gott schon längst, dass dieser Weg auf diesem Job dich in die falsche Richtung führt. Und dann willst du da unbedingt diese nächste Reise. Das muss ein Abenteuer werden, das muss was ganz Geiles werden, extravagant und auch ein bisschen gefährlich. Aber irgendwie schlägt ständig die Buchung fehl mit dem Internet, das klappt irgendwie nicht. Und dein Konto ächzt und stöhnt und dann ist das überzogen, dann wird das nicht bezahlt. Und außerdem bist du schon seit Monaten eigentlich überhaupt nicht so richtig fit. Vielleicht solltest du diese Reise nicht antreten. Aber das kannst du im Moment überhaupt nicht erkennen. Du siehst nichts wie der Biliam, der Gott einfach nicht mehr wahrnehmen kann. Und du kannst überhaupt nicht erkennen, warum das alles so schief läuft und sich irgendwie alles gegen dich verschworen hat. Denn deine Augen sind für den Widerstand Gottes verschlossen im Moment. Du siehst nicht, dass du auf dem Holzweg bist, wie der Biliam damals. Deshalb frage ich dich, wer ist eigentlich deine Eselin? Wer ist deine Eselin? Wer sind die Menschen um dich herum, die sich nicht an deinen Plan halten, die Kritik üben, an deiner Vorgehensweise oder die dir sogar widersprechen? Wer sind diese Berater, die nicht mitspielen, so wie du es willst? die dir eventuell sogar mit unangenehmen Wahrheiten wehtun, wie dem Fuß an der Mauer. Oder die am Schluss völlig den Dienst, die Gefolgschaft verweigern und sagen, ich mache da nicht mit, ohne mich. Es sind doch die, die dir schon immer irgendwie treu zur Seite gestanden haben. So wie die Eselin dem Biliam immer treu gedient hat. Die hat nie Mutwillen mit ihm getrieben. So wie diese Menschen auch nicht um dich rum. Es sind die, die dich durch dein Leben begleiten. Menschen um dich herum, die wie die Eselin sehen und erkennen, dass du auf dem falschen Weg, dass du auf dem Holzweg, auf dem Irrweg bist. Der dich direkt ins Verderben führt. In den Augen vor Gott, weg von Gott. Es sind die, die es gut mit dir meinen. Menschen, die bereit sind, dir zu helfen, mit anzupacken, dabei zu sein, wenn es dir schlecht geht. Dir dienen ohne irgendeine Gegenleistung, einfach so. Weil du es bist. Weil sie dich lieben. Das können zum Beispiel deine Eltern sein. Dein Bruder, deine Schwester, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, kurz gesagt deine Familie. Aber nicht nur dort findest du Menschen, die es von Herzen gut mit dir meinen. Ich denke da zum Beispiel auch an deine Freunde. Ich denke an deine Gemeinde. Ich denke auch an deinen Lehrer oder deine Lehrerin, die sich schon immer für dich eingesetzt hat, die immer für dich da war, die immer ausgeholfen hat, wenn es um irgendetwas ging. Dein Hausarzt, der dir immer nur geholfen hat und nicht immer nur auf das Honorar geguckt und auf die Zeit, ja, gleich kommt schon der Nächste. Denk mal an die freundliche Nachbarin, die dir geholfen hat beim Hochwasser. Da konntest du vielleicht eine Nacht übernachten oder die dir immer schon vielleicht mal ein bisschen Milch geliehen hat und ein paar Eier und einen guten Rat und dich zum Kaffee eingeladen hat. All die Jahre und die es nie böse mit dir meint. Und was spricht eigentlich auch dagegen, dass der freundliche Kundenberater aus dem Supermarkt deines Vertrauens, egal ob er da 2 Jahre hingehst oder 20 Jahre, dass der es gut mit dir meint. Du siehst ihn immer jeden Morgen, der grüßt freundlich und hat dir noch nie irgendwas angeredet, was nicht gut war. Du kennst deine Eselin. Da bin ich mir ganz sicher. Der Biliam, der brauchte ziemlich lange, um das zu erkennen. Ihm musste Gott sogar erst noch die Augen öffnen, bevor er sehen konnte, was los war, nachdem die Eselin noch mit ihm gesprochen hatte. Erst in diesem Augenblick sieht er Gott mit dem Schwert da stehen und dann bemerkt er, dass er auf dem Holzweg ist. Er gestand Gott seine Sünde und bat Gott, über den Fortgang der Geschichte zu entscheiden. Herr, was du willst, soll jetzt geschehen, nicht was ich will. Und wenn es Gott gefallen würde, zu Balak zu gehen, nicht gefallen würde, zu Balak zu gehen, dann will er auch sofort wieder umkehren. Das sagt er. Und Gott entscheidet. Und Gott sagt, geh zu Balak. Aber tu nur das und sage nur das, was ich dir sage. Und Biliam hat Israel niemals verflucht, sondern immer nur gesegnet. Wenn du dich fragst, was das jetzt für dich bedeutet, dann schlage ich vor, schlag nicht deine Eselin. Schau genau hin und versuche zu erkennen, warum sie den Dienst verweigert, was der Grund für ihr Verhalten sein könnte. Und prüfe stets dein Herz, ob dein Weg dich von Gott wegführt oder zu ihm. Denn immer dann, wenn du mit Gott auf dem Weg bist, bist du niemals auf dem Holzweg. Dann wird alles gut mit Gott und für Gott. Alles in Butter. Ich möchte gerne mit euch beten. Ja, Herr, es ist einfach fast unfassbar, ich kann es kaum in Worte fassen, wie sehr du dich mit uns beschäftigst, Herr. Mit jedem Einzelnen, der hier ist und auf der ganzen Welt. Jedes einzelne Schicksal ist dir wichtig. Du schaust hin, was wir tun, Herr. Du interessierst dich dafür und willst nicht, dass wir ins Verderben rennen. Du möchtest gerne, dass wir den Weg mit dir gehen, Herr. Und du möchtest gerne, dass wir den richtigen Weg gehen. Und wir sind manchmal blind, egoistisch, schlecht beeinflusst und beratungsresistent. Aber du gibst nicht auf, Herr, und du schickst uns diese Menschen, die um uns herum sind, die es gut mit uns meinen, die uns lieben, Herr. Und das sind deine Boten. Hilf uns dabei, einfach die Augen zu öffnen. Hilf uns dabei, einfach offen zu sein, ein offenes Herz zu haben für den guten Rat, Herr. Und zu erkennen, was der wahre Weg ist, was der richtige Weg ist, denn der ist immer der mit dir, Herr. Alles mit dir und für dich. Und wenn wir das beherzigen, Herr, dann ist alles in Butter mit dir. Wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.